Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Malte Hennig. Heute bekommen wir einen Einblick in die Produktion von FFP2-Masken in Rheinland-Pfalz und hören von einem Appell an die europäische Politik, Trink- und Grundwasser besser zu schützen. In Schleswig-Holstein möchte das Umweltministerium zwei Deponien dazu zwingen, Bauschutt von rückgebauten Atomkraftwerken aufzunehmen. Und im Verbrauchertipp geht es um Sparen mit Telematiktarifen von Autoversicherungen. In Bayern gilt ab heute die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Auch beim digitalen Treffen von Bund und Ländern morgen könnte das Tragen solcher Masken im bundesweiten Bahnverkehr beschlossen werden. Der Versand von Gutscheinen für FFP2-Masken durch die Krankenkassen an rund 27 Millionen BürgerInnen über 60 Jahre oder Menschen mit chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Asthma oder Herz-Nierenschwächen läuft bereits. Wie das Verfahren abläuft, wie FFP2-Masken in einer Fabrik in Rheinland-Pfalz hergestellt werden und was beim Tragen beachtet werden sollte, berichtet unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann.
Obwohl in Rheinland-Pfalz keine FFP2-Maskenpflicht gilt, tragen viele Mainzer beim Einkaufen dieses Face-Filtering-Piece mit Partikelfilter, darunter eine Berufsschullehrerin und eine 79 Jahre alte Rentnerin. Beide haben sich zuvor informiert, wie man den Atemschutz trägt, der als nicht wiederverwendbar gekennzeichnet ist.
Also, dass man sich nicht länger 6 Stunden benutzen darf und dann austauschen.
Ein Tag, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann kommt die nächste dran, wenn ich wieder rausgehe.
Knapp 3 Euro kostet der FFP2-Schutz, den die Berufsschullehrerin trägt. Gratis hat die Rentnerin 3 Masken in der Apotheke bekommen. Wie alle, die älter als 60 oder an Asthma, Diabetes und anderem erkrankt sind, erhält sie demnächst zusätzlich vergünstigten Atemschutz in der Apotheke. Frank Eickmann, Sprecher des Landesapothekerverbandes, sagt am Telefon:
Alle bezugsberechtigten Personen, das sind über 27 Millionen Menschen in Deutschland, erhalten von ihrer Krankenkasse, unabhängig ob es eine gesetzliche oder eine private Krankenkasse ist, Bezugsgutscheine, und zwar mit der Post. In diesem Brief sind 2 Gutscheine drin. Erster Gutschein für Januar, Februar, der zweite Gutschein für Februar, März. Auf jeden Gutschein haben Sie die Berechtigung, 6 Masken zu beziehen in der Apotheke bei einer Eigenbeteiligung von 2 Euro pro Abgabe. Also für jeden Gutschein 2 Euro Eigenbeteiligung.
Nicht immer muss FFP2 auf den Masken stehen. Zulässig sind auch
N95, insofern sie aus Kanada oder aus den USA kommen. Oder auch Masken mit der Kennzeichnung P2, wenn sie aus Australien oder Neuseeland kommen.
Auch Masken aus chinesischer Produktion Typ KN95 können die Apotheken gegen die fälschungssicheren Gutscheine abgeben. Viele Krankenkassen versenden sie erst in diesen Tagen. Dem Apotheker sollten Qualitätszertifikate vorliegen. Der Kunde kann danach fragen, sagt Frank Eickmann. Anlass zur Nachfrage gibt es. Soeben hat die Firma IMS Tech in Kleinwinternheim bei Mainz 250.000 FFP2-Masken ans rheinland-pfälzische Bildungsministerium geliefert, nachdem dieses eine solche Charge aus China wegen Qualitätsmängeln zurückgerufen hatte. Kurzfristig einzuspringen, für IMS Tech kein Problem.
Wir produzieren 4 Millionen Masken in der Woche, aber wir können auch in einer relativ kurzen Zeit bis zu 10 Millionen hoch.
Sagt Edgar Mehringer-Kunz. Von einem Podest aus überblickt der Geschäftsführer die Produktion mit rotierenden Fließrollen, flexiblen dünnen Ohrbändern und Nasenbügeln aus Metall, die mit Ultraschall in die Masken eingeschweißt werden.
Man hat eine äußere Lage, sodass die Maske relativ robust ist. Dann hat man eine Zwischenlage und dann hat man im Prinzip die Filterlagen.
Aus sogenanntem Melt-Blown Fleece, schmelzgesponnenen Mikrofasern also.
Das heißt, im Prinzip ist das eine Gitterstruktur aus Kunststofffasern, die elektrostatisch aufgeladen sind und die dann im Prinzip die Partikelchen oder Aerosole oder was da eben durchfliegt, festhalten. Und dann hat man noch eine Innenlage, die eben hautverträglich ist und das Ohrenband und den Nasenbügel.
Die Masken tragen die CE-Kontrollnummer von Dekra Deutschland. Mehringer Kunz ist stolz auf die geringen Leckagewerte, die in Funktionstests gemessen werden.
Das ist jetzt zum Beispiel die Leckage. Das ist 0,38%.
Sagt der IMS-Tech-Geschäftsführer und schaut sich auf einem Monitor ein Ergebnis an. Die getestete Maske ist zu mehr als 99% dicht. Normgerecht wären 94% mit einer Leckage von 6%.
Also wir sind deutlich auf der sicheren Seite.
Der Endverbraucher ist aber nur auf der sicheren Seite, wenn die Maske richtig sitzt. Weit aufhalten und den Knick im Nasenbügel abflachen ist angeraten. Die Maske dann von unten über Kinn und Nase aufsetzen. Den Nasenbügel formend lässt sie sich dicht anlegen. Für 8 Stunden Tragedauer garantiert der Hersteller die volle Schutzfunktion.
Anke Petermann hat Einblicke erhalten in die FFP2-Maskenproduktion einer Fabrik in Rheinland-Pfalz. Wasser ist Leben. Und so platt diese Aussage auch ist, so wahr ist sie auch. Und folgt man einem Appell der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet, muss sich die europäische Politik mehr um das Trink- und Grundwasser kümmern. Auch mit Blick auf die noch laufenden Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union fordert die Arbeitsgemeinschaft, diese Politik muss in Zukunft an den European Green Deal angepasst werden und Wasser besser vor Verunreinigung schützen. Vor der Sendung habe ich mit dem Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft, Wolfgang Deinlein, gesprochen und ihn gefragt, warum braucht es diesen Appell?
Nun, wir sehen durch die konventionelle Landwirtschaft Einträge von Pestiziden, Einträge von Düngemitteln, von Gülle. Und diese Einträge sind allesamt zu hoch. Von daher brauchen wir wirklich einen größeren Wurf, ein größeres Umsteuern in der EU-Agrarpolitik. Und die EU-Agrarpolitik ist ein großer Topf. Da sind wirklich viele Gelder drin, etwa 400 Milliarden Euro. Und die müssen in Zukunft genutzt werden, dahingehend, dass unser Trinkwasser geschützt ist.
Das heißt, momentan sehen Sie noch zu viele Rückstände von belastenden Materialien im Wasser?
Genau, die Rückstände von Pestiziden, Abbauprodukte, Transformationsprodukte sind im Grundwasser zu finden und nicht nur das, sondern auch eben von Stickstoffdüngern, also künstlichen Düngemitteln, aber auch von Gülle. Bei Gülle ist es so, dass die auch als Entsorgungsweg auf die Felder gebracht wird, weil es einfach in Überschüssen anfällt und eben über die Fläche hinaus sozusagen, über die Fläche pro Stück anfällt und dann eben auf den Feldern entsorgt wird. Und da gibt es teilweise richtige Hotspots. Da sind wir jenseits von den Grenzwerten, die im Grundwasser erlaubt sind.
Und gibt es eine Möglichkeit, jetzt zum Beispiel in Wasserwerken, sowas auch aus dem Wasser wieder rauszufiltern oder stößt man da an Grenzen?
Ja, an der Stelle möchte ich mal kurz ausholen, um das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also es gibt zunächst mal, es gibt 3 Dinge, die uns Bauchschmerzen bereiten. Das eine ist, dass es nicht rückholbar ist, wenn ein Stoff in die Umwelt freigesetzt wird, nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Also diese Nicht-Rückholbarkeit ist das Erste. Dann haben wir als Zweites die Abbaubarkeit und die ist eben dann ganz unterschiedlich. Manche Stoffe bauen sich überhaupt nicht ab und verbleiben dann einfach im Grundwasser. Das ist dann das Zweite, was uns Bauchschmerzen bereitet. Und das Dritte, dass es eben tatsächlich auch Stoffe gibt. Das ist relativ neu. TFA, so ein Beispiel, kann ich nachher auch noch näher drauf eingehen, das eben durchrutscht sozusagen. Das kann nicht rausgefiltert werden. Und da haben wir zum Glück noch die Situation, dass dieser Stoff in Konzentrationen vorliegt in der Umwelt und dann eben auch im Trinkwasser, der gesundheitlich unbedenklich ist. Aber wenn diese Stoffe weiterhin in hohen Konzentrationen eingetragen werden und sich eben nicht abbaut, und dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Grenzwerte überschritten werden und wir als Trinkwasserversorger eben nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten können.
In Deutschland kennt man jetzt ja vor allem die hohe Nitratbelastung. Da gab es vor einigen Jahren ja auch eine Klage der Europäischen Union, dass eben in Deutschland zu viel Nitrat im Grundwasser ist. Jetzt haben Sie aber gerade was anderes angesprochen. Das TFA, das ist ja von Pestiziden und das ist also auch ein großes Problem?
Genau, das TFA kommt von verschiedenen Quellen, aus Kühlmitteln, aus der Atmosphäre wird es dann eingetragen, über das Regenwasser. Aber die größte Quelle, haben jetzt neue Studien gezeigt, ist tatsächlich die Landwirtschaft. Und dieser Stoff TFA, Trifluoracetat oder Trifluoressigsäure, der ist eben stabil, der ist nicht natürlich, anthropogen und baut sich dann in der Natur nicht weiter ab und reichert sich einfach nur kontinuierlich an.
Um nochmal auf den Appell zurückzukommen, Was konkret kann und muss die Politik tun, damit sich der Zustand ändert?
Also wir sehen eben, dass dieser Stoff nicht nur aus der Landwirtschaft kommt, sondern auch anderen Produkten, Kühlmittel habe ich schon angesprochen, Medikamentenreste, da ist tatsächlich auch ein größerer Wurf gefragt und dieser größere Wurf, der ist tatsächlich in Arbeit und da sind wir sehr glücklich darüber, dass die EU-Kommission da sehr weitreichende Ansätze vorgelegt hat, auch in Bezug auf Freisetzung von Chemikalien, die Chemikalienstrategie, dann aber auch die vom Hof auf den Tisch Strategie, from Farm to Fork Strategy und dann auch noch Biodiversitätsstrategie. Die sind alle Teil des European Green Deal und dieser European Green Deal ist das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, dass eben in diesem Zusammenhang tatsächlich die Umsteuerungsprozesse jetzt angestoßen werden, die wir dringend benötigen.
Gesprochen habe ich mit Wolfgang Deinlein, Geschäftsführer der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet, über deren Appell an die europäische Agrarpolitik, Trink- und Grundwasser besser vor Verunreinigung zu schützen. Nicht nur die Vorstellung, ein mögliches Endlager für radioaktiven Abfall in der Nähe zu haben, bereitet manchen Unbehagen. Auch die Vorstellung, den Bauschutt von abgerissenen Atomkraftwerken lagern zu sollen, kann kritische Reaktionen hervorrufen. In Schleswig-Holstein hat das grün geführte Umweltministerium letzte Woche bekannt gegeben, zwei Deponien im Land dazu zwingen zu wollen, solchen Schutt in den nächsten Jahren aufzunehmen. Dieser sei unbedenklich, da er unter dem relevanten Strahlungswert belastet ist. In den betroffenen Kommunen Lübeck und Ostholstein sieht man das trotzdem kritisch. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat sich dort umgehört.
Es geht nicht um ein Endlager und auch nicht um hochradioaktiven Müll. Das weiß Marieke Lehnen. Trotzdem ärgert sie sich, dass das schleswig-holsteinische Umweltministerium an ihrem Wohnort Lübeck Bauschutt aus den stillgelegten Atomkraftwerken des Landes auf einer Deponie entsorgen will.
Man kann Atomschutt, wie wir ihn halt nennen, nicht auf Hausmülldeponien ablagern.
Kann man doch, sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht. Denn jedes Teil, um das es bei dem Streit geht, alte Isolierungen, Mineralwolle oder Bauschutt, durchliefe ein mehrstufiges Prüfverfahren und dürfe das AKW-Gelände erst verlassen, wenn es freigemessen sei. Sprich, wenn die erfasste Strahlendosis unterhalb von 10 Mikrosievert pro Jahr bliebe.
Entgegen vielerlei Spekulationen sind diese Stoffe, die hier entsorgt werden, nicht gesundheitsgefährdend.
Die gesetzlich festgelegte Grenze von 10 Mikrosievert pro Jahr liege deutlich unter der Strahlung, mit der wir im Alltag in Berührung kämen, so der Grünen-Politiker.
In Deutschland zum Beispiel sind wir als Menschen im Schnitt 2100 Mikrosievert im Jahr ausgesetzt. Wir selber strahlen etwa 300 Mikrosievert.
Seit Jahren versucht die Landesregierung in Kiel mit solchen Aussagen Lokalpolitik, Deponiebetreiber, aber auch die Bevölkerung zu überzeugen. Denn Ende des Jahres werden alle drei AKWs in Schleswig-Holstein vom Netz sein. Der Abriss wird viele Jahre dauern. Neben einem Endlager für den hochradioaktiven Müll, dem Transport von mittelstarkem und schwach radioaktivem Material in den Schacht Konrad in Niedersachsen, müssen dann auch Deponien gefunden werden, um die insgesamt knapp 50.000 Tonnen von freigemessenem Schutt zu entsorgen. Doch das große Ziel, einen Kompromiss mit mehreren Gemeinden und Deponiebetreibern zu schließen, konnte Albrecht nicht erreichen. So zog der Umweltminister vergangene Woche die Konsequenzen und verkündete, dass er zwei Standorte anweisen wird, den Müll aufzunehmen. Eine Deponie liegt im Kreis Ostholstein, die andere in Lübeck. Marieke Lehnen von der Bürgerinitiative Lübeck ohne Atomschutt will das nicht hinnehmen.
Die Frage ist ja nur, wollen wir denn jetzt die natürliche Strahlung noch zusätzlich mit immer mehr unnatürlicher Strahlung auch belasten? Und es gibt keine Langzeitstudien. Wie ist denn die Auswirkung auf Kinder zum Beispiel?
Lehnen wünscht sich einen Dialog auf Augenhöhe mit der Regierung in Kiel und steht damit nicht alleine da in Lübeck. Bereits im November 2019 sprach sich die dortige Bürgerschaft gegen die Annahme von Bauschutt aus. Lübecks Umweltsenator Ludger Hinsen, CDU, will die Zuweisung des Schutts nun juristisch prüfen lassen. Auch im Kreis Ostholstein hat die Nachricht keine Euphorie ausgelöst. Der Bürgermeister der Gemeinde Gremersdorf, in der die Deponie Johannisthal liegt, verweist auf Tourismus und Landwirtschaft. Es gehe darum, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, so Henning Pries gegenüber der Taz. Auch in anderen Regionen Deutschlands gäbe es ähnliche Diskussionen über die Deponierung des Bauschutts, sagt Clemens Walter, Leiter des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz an der Leibniz-Universität Hannover.
Die Sorge ist die, die wir beim Umgang mit Radioaktivität seit Jahrzehnten haben. Dass wir eben keine Sinnesorgane für Radioaktivität haben, man darauf angewiesen ist zu glauben, dass Experten oder Behörden sagen, das, was wir hier tun, ist unschädlich.
Für die Aussage, wie stark Materialien noch radioaktiv strahlen, sind Rechenmodelle wichtig. In manchen Fällen sei es theoretisch möglich, dass einzelne Radionukleoide den erlaubten Grenzwert von 10 Mikrosievert im Jahr knapp überschritten, sagt Clemens Walter, der als Vorsitzender der Strahlenschutzkommission auch das Bundesumweltministerium berät.
Deswegen sind wir momentan in einem Bereich tätig, wo wir versuchen, diese Modelle abdeckender zu machen und auch dort, wo es nötig ist, Einzelfallbetrachtungen heranzuziehen.
Es sei wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung bei dem Thema zu gewinnen, sagt der Nuklearexperte. Denn ohne die Deponierung des AKW-Bauschutz werde das Megaprojekt Atomausstieg nicht klappen.
Johannes Kulms berichtete aus Schleswig-Holstein. Bundesumweltministerin Svenja Schulze möchte am Mittwoch einen Gesetzentwurf ins Bundeskabinett einbringen, der unter anderem ab dem Jahr 2023 Gastronomiebetriebe dazu verpflichten soll, neben Einwegverpackungen auch Mehrwegverpackungen für Essen zum Mitnehmen anzubieten. So solle in Zukunft mehr Plastikmüll vermieden werden. Martin Polanski mit Einzelheiten.
Wer Kaffee oder Speisen to go verkauft, soll ab 2023 auch eine Mehrwegvariante anbieten. Einwegbecher und Behälter bleiben aber erlaubt. Diese Regelung ist Teil des Gesetzentwurfs von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze, der dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt. Außerdem ist eine Ausweitung der Pfandpflicht auf alle Plastikflaschen vorgesehen. Bislang können etwa Fruchtsäfte ohne Kohlensäure immer noch in Einwegflaschen verkauft werden. Mit der Gesetzesverschärfung will Schulze die Vorgaben einer entsprechenden EU-Richtlinie umsetzen, die seit 2019 in Kraft ist. An einem Punkt geht Schulze sogar noch weiter. Auch sämtliche Getränkedosen sollen in das bestehende Pfandsystem einbezogen werden. Auch bei Dosen gibt es bislang immer noch Ausnahmen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Ressourcenverbrauch zu verringern, die Recyclingquoten zu erhöhen und die Umwelt vor Plastikabfall zu schützen. Schulze will den Gesetzentwurf am kommenden Mittwoch ins Bundeskabinett einbringen.
Am Telefon bin ich nun verbunden mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Herr Fischer, wie bewerten Sie denn die geplante Pflicht für Gastronomiebetriebe, neben Einweg auch Mehrwegverpackung anzubieten?
Die Idee ist grundsätzlich gut, Mehrweg vermehrt zu nutzen, denn durch die häufige Wiederverwendung werden ressourcenintensive Einwegverpackungen, die häufig genug in der Umwelt entsorgt werden, eingespart. Allerdings geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Man muss ganz klar sagen, dass es nicht ausreicht, Mehrweg einfach nur anzubieten, denn Mehrweg muss auch in der Breite genutzt werden. Das wird durch die Mehrwegangebotspflicht nicht sichergestellt. Das ist zwar gut und löblich, dass Mehrweg angeboten werden muss. Das befürworten wir, aber wie gesagt, stellt es nicht sicher, dass Mehrweg auch in der Breite angewendet wird. Bislang gibt es ja auch schon viele größere Kaffeehausketten oder Fastfoodketten, die durchaus Mehrwegbecher auch anbieten, aber sie werden einfach nicht genutzt. Häufig sind das auch nur Alibi Showbecher, die irgendwo vor der Toilette in der Glasvitrine stehen, aber gar nicht intensiv dafür geworben wird, dass die nutzen, weil Einweg im Handling für viele Gastronomen einfacher sind. Und deshalb fordern wir eine festgelegte verbindliche Mehrwegquote statt einer Mehrwegangebotspflicht, denn so eine Mehrwegquote legt dann am Ende eben auch fest, wie viel Mehrweg tatsächlich genutzt wird.
Nun soll auch die Pfandpflicht für Einwegflaschen ausgeweitet werden. Unabhängig vom Inhalt der Flasche soll in Zukunft Pfand erhoben werden. Ist das denn ein richtiger Schritt?
Das ist ein richtiger Schritt, denn er führt zu deutlich weniger Verwirrung bei den Verbrauchern und auch zur Sammlung von vielen Einweggetränkeverpackungen, die bislang immer noch in der Umwelt gefunden worden sind und dort entsorgt worden sind. Denn vor allen Dingen die Einwegplastikflaschen werden to-go konsumiert, sehr häufig, und dann eben in der Umwelt liegen gelassen. Deshalb ist es nur konsequent, die Einwegpfandpflicht nach der Verpackung auszurichten und nicht nach dem Inhalt. Denn kaum ein Verbraucher konnte es nachvollziehen, warum Saft in einer Einwegplastikflasche umgepfandet war und wenn Cola in derselben Flasche abgefüllt wurde, ein Pfand erhoben worden ist. Die Rücknahmequote bepfandeter Einwegplastikflaschen liegt bei rund 98%. Viel mehr kann man gar nicht erreichen. Und deshalb ist es richtig und wichtig, das Einwegpfand auf alle Dosen und Einwegplastikflaschen auszuweiten, damit diejenigen Getränkeverpackungen, die nicht bepfandet sind, nicht weiterhin in der Umwelt landen oder vielfach auch im Restmüll. Die können dann zukünftig recycelt werden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Thomas Fischer von der Umwelthilfe mit Einschätzungen zum geplanten Gesetzentwurf von Umweltministerin Schulze. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Würden Sie sich als gute Autofahrerin oder gute Autofahrer bezeichnen? Wenn Sie jetzt spontan Ja denken, dann könnten Sie in Zukunft bei der Autoversicherung sparen, wenn Sie bereit sind, Ihre Daten zum Fahrverhalten der Versicherung preiszugeben. Durch die Auswertung dieser Daten wollen die Versicherungskonzerne messen, wie risikoreich beispielsweise in Kurven gefahren wird. Wer langsam genug abbiegt, könnte so von einer vergünstigten Versicherungspolice profitieren. Wie viel mit Telematiktarifen gespart werden kann, worauf bei der Auswahl geachtet werden sollte und wie Datenschützer den Deal Daten gegen Rabatt bewerten, hat Julia Weigelt recherchiert.
Auf den ersten Blick klingt es nach einem guten Deal.
Wer wirklich die maximale Telematikersparnis erreicht, der kann im Einzelfall 17-29% günstiger fahren,
sagt Thoralf Richter vom Online-Vergleichsportal Verivox. Wer sich darauf einlässt, muss sein Fahrverhalten entweder mit einer Smartphone-App oder einem Messgerät im Zigarettenanzünder dokumentieren. Thoralf Richter zählt auf, welche Daten unter anderem dazugehören.
Zum Beispiel das Bremsverhalten, die Beschleunigung, das Kurvenverhalten und die Geschwindigkeit. Es gibt aber auch Faktoren wie die Uhrzeit oder die Straßenart, die da Auswirkungen haben und auf die hat der Autofahrer oft keinen direkten Einfluss.
Denn wer um 9 Uhr bei der Arbeit sein muss, muss in der Rush-Hour durch die Stadt und kann so Minuspunkte kassieren. Die Maximalersparnis von knapp 30% dürfte also kaum jemand tatsächlich erreichen. Und auch wie hoch die durchschnittliche Ersparnis der Versicherten ist, konnte Verivox nicht in Erfahrung bringen. Das Portal verlässt sich auf Brancheninsider, die versprechen, auch mit der Durchschnittsersparnis fahren Menschen günstiger als bei Tarifen ohne Telematik. Richter rät trotzdem dazu, sich nicht vom Rabattschild verführen zu lassen und zu vergleichen. Doch wie ist es mit dem Datenschutz? Die Rohdaten einzelner Fahrender kommen beim Versicherer erst gar nicht an, sagt Thoralf Richter.
Die Daten werden bei einem Dienstleister ausgewertet, der dafür speziell auch zertifiziert ist. Und die Versicherer erhalten von diesem Dienstleister nur einen Scorewert für den Fahrstil. Und daraus ermitteln sie dann übers Jahr hinweg den Rabatt.
Also eine sichere Sache? Der hamburgische Landesdatenschutzbeauftragte Johannes Kasper winkt ab. Die Daten würden zwar anonymisiert, aber
wenn man sich die Natur der Daten anguckt, das geht ja hier auch um Bewegungsdaten, dann ist es ganz offenkundig, dass man, wenn man sich diese Bewegungsdaten anguckt, auch Rückschlüsse darauf führen kann, von wem diese Daten stammen, insbesondere in Bereichen, wo weniger Menschen leben, etwa in ländlichen Bereichen, kann ich sehr schnell sagen, wo die Daten herrühren und von wem die kommen, wenn ich die Bewegungsprofile sehe.
Kaspar kritisiert außerdem, die Versicherer machten nicht transparent, welche Daten gesammelt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher hätten es außerdem schwer, Tarife zu vergleichen, wie der Datenschützer im Selbstversuch herausgefunden hat.
Bevor man sich da nicht registriert, bekommt man zum Beispiel keine Datenschutzbestimmung. Da würde ich mir schon mehr Transparenz auch wünschen.
Wenn man diese Hürde genommen hat, stoße man oft auf schwammige Klauseln.
Und wenn man dann hört, dass die Weitergabe an Dritte nicht ausgeschlossen ist, insbesondere an Behörden und auf Anforderungen in Gerichtsverfahren, dann fragt man sich, was heißt das insbesondere? In welchen Fällen denn dann noch?
Daten gegen Rabatt, ein Modell der Zukunft? Kaspar glaubt nicht daran, denn bisher seien Telematiktarife eher Ladenhüter gewesen. Und auch Thoralf Richter von Verivox bleibt abwartend.
Aktuell haben 10 Versicherer Telematiklösungen. 2 Versicherer sind neu hinzugekommen. 2 Versicherer haben gerade einen Test gestartet. Es gibt aber auch 3 Versicherer, die ihre Angebote entweder eingestellt haben oder sie zumindest aktuell nicht vertreiben.
Eine ernüchternde Bilanz, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland rund 80 Autoversicherer gibt und Telematiktarife schon seit rund 15 Jahren auf dem Markt sind. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tarife für die Versicherungen doch nicht so lukrativ sind, wie oft angenommen.
Der Verbrauchertipp war das von Julia Weigelt. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie online nachhören und auch in unserer kostenlosen Audiothek-App. In den Informationen am Mittag begrüßt Sie gleich Philipp May. Ein Thema bei ihm in der Sendung, die Debatte um die Corona-Politik vor dem anstehenden Treffen von Bund und Ländern. Ich bin Malte Hennig, danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.